So, das war ein spannendes Ding letztes Wochenende. Da bin ich 25 Jahre im Dienst als Evangelist, Leiter, Führungskraft, Pastor. Und dann werde ich ordiniert für den Dienst. Aber so geht's manchmal und so geht's weiter. Dann fragen Leute, ja und jetzt? Machen wir so weiter. Also machen wir so weiter, auch heute. Ich weiß nicht, ob ihr es noch wisst, was die Jahreslosung vom letzten Jahr war. Man kann hier vorne spicken. Und so geht's, oder? Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Das war die Jahreslosung. Und am Ende des letzten Jahres, dieses Jahres, dachte ich, das gibt's doch gar nicht. Irgendwie ist diese Jahreslosung für mich nicht so ein Begleiter gewesen. Im letzten Jahr ist mir erst am Ende aufgefallen. Und das, obwohl ich zum Beispiel diese Karte hier, die wir eingangs gesehen haben, an Mitarbeiter verteilt habe zu den Geburtstagen. Das ist so ein bisschen meine Marotte, wenn Leiter und Mitarbeiter Geburtstag haben, dann kriegen sie so eine Karte von mir. Also ich habe die schon die ganze Zeit und das ganze Jahr über am Wickel gehabt. Und trotzdem bin ich so ein bisschen aufgeschreckt und dachte, so ein richtiger Jahresbegleiter wie sonst die Jahreslosung war mir diese Losung nicht. Und ich habe mich gefragt, was wohl der Grund dafür ist, dass das letztes Jahr so bei mir ging. Vielleicht, weil sie nicht so ein Jahresmotto ist, wie wir das vielleicht gewohnt sind, wo wir es mit Zusprüchen zu tun haben, dass Gott beistützt, keine Ermutigung im klassischen Sinn, keine Zusage, nicht so wie die Jahreslosung von diesem Jahr, dass wir Gott als einen Tröster erleben, der uns tröstet, wie eine Mutter tröstet. Das ist super, oder? Also da kann man Ermutigung draus ziehen. Vielleicht lag es daran, oder? Dass die nicht so mitgehen wollte bei mir letztes Jahr. Oder vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass diese ersten drei Worte, nehmt einander an, einen wunden Punkt treffen, oder? Eine enorme Herausforderung ist. Und als ich mich Ende letzten Jahres mit dieser Thematik beschäftigt habe, und keine Angst, ihr kriegt jetzt keine alte Predigt ab, sondern eine brandneue, dann habe ich gemerkt, das musst du nochmal anpacken für dich, aber auch für euch und für die Gemeinde. Und musst dir nochmal Gedanken drüber machen, was ist meine persönliche Beobachtung und Erfahrung mit dieser Sache. Und dann habe ich gemerkt, wie ich die Predigt über dieses Wort, über diesen Bibeltext vor mir hergeschoben habe. Ja, und dann gab es das Wichtige und das Dringende zu predigen. Und ich habe es so vor mir hergeschoben und da habe ich gemerkt, wow, da geht es um was. Und ich dachte, ist es so wund, dieser Punkt, dass es dir so schwer fällt, darüber zu predigen und auch die Predigt zu schreiben. Nehmt einander an. Und jetzt brauchst du keine Angst haben, dass es so ein Thema und ein Bereich ist, der mir jetzt so furchtbar schwer fällt oder wo ich nur Probleme hätte. Nein, nein, ganz und gar nicht. Ich habe viele Menschen, mit denen ich wunderbar gut auskomme, gute Beziehungen habe. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht, bei so einer Aufforderung, da fallen dir einfach spontan die Leute ein, mit denen es halt nicht so gut läuft, oder? Und die gibt es auch. Die Beziehungen, die halt doch ein bisschen belastet und schwierig sind und wo wir sofort merken, yo, also da bist du hinterher, hinter dem Annehmen und nicht so unterwegs, wie es eigentlich gut wäre. Und das ist vielleicht so auch ein bisschen der Punkt, der hier mit zusammengeht, wenn man diese Aufforderung, uns als Geschwister anzunehmen, hört, dass man sofort die Problemfälle sozusagen auf dem Schirm hat und nicht die Dinge, die ja im Grunde im Großen ganz gut laufen. Und dann feuert natürlich dieser Bibeltext noch gleich hinterher, als ob das nicht genug wäre, wie Christus euch angenommen hat. Eieieiei, das ist ja, dann geht es ja gleich in das nächste Stockwerk von der Qualität, die da gefordert ist. Oder? Aber auf der anderen Seite tut dieser Zusatz auch so ein klein bisschen versöhnen. Also ich habe das gemerkt. Erst dann eigentlich. Also etwas zu tun wie Christus, das müsste ja im Grunde noch herausfordernder sein. Aber da habe ich gemerkt, das schaltet bei mir innen etwas um. Und zwar komme ich in die passive Seite hinein. Es ist ja eine Aufforderung, die mir gilt, was ich zu tun habe, oder? Aber es gibt ja auch eine Nehmerseite. Und die Nehmerseite sagt, naja, wenn ich mit dir so umgehen soll, dann musst du auch mit mir so umgehen, oder? Und Christus ähnlich zu sein. Und da habe ich gemerkt, wie schnell das geht, dass ich in die Position komme, für mich einzufordern, was ich eigentlich zu tun habe. Versteht ihr mich? Ich habe aktiv zu sein, den anderen anzunehmen wie Christus. Aber weil es wie Christus ist, der so bedingungslos in seiner Person ist, kann ich mich schnell auf die andere Seite stellen und sagen, yo, dann kann ich das ja auch von dem anderen erwarten und ihn so nehmen. Also nicht, weil es mir leichter fällt, sondern weil ich damit so diese Tür finde, rauszukommen aus meiner Verantwortung, in den Bereich hineinzugeben, wo ich erwarten kann. Aber so ist es eben nicht gemeint mit diesem Text, oder? Sondern es geht wirklich darum, dass wir gefordert sind. Es ist das Wort, das sich an mich richtet. Ich habe eine interessante Erfahrung in meiner Gemeinde gemacht, in Gelnhausen, in der ich das zuerst gepredigt habe. Und als ich dort fertig war, habe ich gedacht, egal wo ich dieses Jahr hinkomme, 2016, das war am Ende des letzten Jahres, darüber muss ich predigen. Darüber muss ich predigen. Und deswegen kriegt ihr das heute Abend ab. Aber ich habe eine interessante Beobachtung gemacht. Ich habe also über die Maßen gute Rückmeldungen bekommen auf die Predigt. Oh, das ist ja prima gepredigt, was ein wichtiges Thema. Aber zwei Leute waren ein bisschen ehrlicher und die haben dann so zu mir gesagt, also Heiko, du hast ja auch gesagt, du predigst dir selbst bei der Predigt. Ja, ist das immer so? Und ne, Heiko, ja? Verstehst du? Genau. Aha. Und da ist mir nochmal nicht nur mein Problem oder meine Gefahr ist, aus meiner Verantwortung auszuscheren und zu denken, ja, da muss der andere auch. Das ist wahrscheinlich an diesem Sonntagmorgen vielen passiert, die da saßen und gehört haben und gedacht haben, jo, Pastor, mach das mal. Und weißt du, das ist vielleicht heute Abend auch deine Gefahr, deswegen bin ich mal so ehrlich, dass du da sitzt, vielleicht weniger mit mir, weil wir ja so wenig miteinander zu tun haben, aber eben in diese Position zu kommen, ja, da muss der andere ja mir auch so begegnen. Weißt du, die Gefahr besteht jeden Samstagabend hier, wenn du die Bibel aufschlägst, immer zu denken, oh, wenn das der Willi und der Manfred mal hören wird oder die Edeltraut oder ihr wisst ja, ihr habt ja eure, ne? Und du hörst das Wort Gottes und du denkst immer, der müsste das hören. Und du verpasst Gottes Botschaft an dich. Du verpasst Gottes Botschaft an dich. Und ich hoffe sehr heute Abend, dass du heute Abend für dich hörst und ich für mich, okay? Und nicht für unsere Nachbarn und unseren Nächsten. Nehmt einander an. Und das Erste, worum es geht, ohne Überheblichkeit, ohne Überheblichkeit. Also ich vermute mal, dass ihr zu der Jahreslosung im letzten Jahr, wo es im Grunde hingehört, schon Predigten gehört habt, oder? Wahrscheinlich mindestens am Jahresanfang, da kommt man gar nicht drum rum. Wenn es gut läuft, zwischendurch mal, dass einer einen erinnert und manchmal auch ganz Ende vom Jahr, wo man das nochmal so zubindet. Und ich denke, ihr habt auch den Zusammenhang in diesen Predigten gehört, worum es dort ging. In Römer Kapitel 14 wird das ganze Thema groß, breit erklärt, die Herausforderung, die es in dieser Gemeinde in Rom gegeben hat. Da waren gläubige Menschen aus dem Judentum und gläubige Menschen aus völlig verschiedenen religiösen Richtungen und auch heidnischen Kulturen. Die glauben ja auch was, oder? Also sogar Leute, die nicht an Gott glauben, glauben etwas, ja. Und die kamen jetzt, die sind Christen geworden und kamen alle als Christen in der Gemeinde zusammen. Und die Frage war, was kann ich als Christ noch und was geht nicht oder nicht mehr in meinem Leben? Da kam der Jude mit seiner Notwendigkeit der Beschneidung, um sich abzugrenzen und seinen Reinheitsvorschriften und natürlich an die anderen Leute auch. Und es ist ein großes Thema, ein großes Fass aufgemacht worden zu diesen Fragen, was kann man denn eben so tun? Und natürlich entsteht eine große Herausforderung in diesem Zusammenhang, dass man denkt, man ist richtig und der andere ist verkehrt. So wie Wächtersbach der Mittelpunkt der Welt ist, ja, und alles andere außenrum. Was ich interessant finde, ist, dass Paulus den Römerbrief schreibt an eine Gemeinde, die er persönlich überhaupt nicht kennt. Und wenn ich den Römerbrief überschreiben würde, dann würde ich sagen, es ist das theologische Evangelium des Neuen Testamentes. Also wir haben die vier Evangelien, die das Leben Jesu von verschiedenen Blickwinkeln betrachten und berichten und erzählen. Und beim Römerbrief habe ich den Eindruck, Paulus setzt sich hin und erklärt uns theologisch das Evangelium. Und er schreibt es der Gemeinde in Rom, die er nicht persönlich kennt. Und er kommt in diesem Brief an diese Gemeinde auf das Thema der gegenseitigen Annahme zu sprechen. Es scheint ein grundlegendes Thema zu sein und kein problemorientiertes. Und deswegen finden wir das. Und Paulus schreibt im Römerbrief Kapitel 1, die Verse 10 und 11, Gott weiß auch, dass ich im Gebet immer und immer wieder darum bitte, euch endlich einmal zu besuchen zu können, wenn es sein Wille ist. Denn ich möchte euch sehr gern persönlich kennenlernen und euren Glauben stärken, indem ich etwas von dem weitergebe, was mir Gottes Geist geschenkt hat. Also wir merken hier in diesem Brief authentisch, dass Paulus da noch gar nicht war und die Leute gar nicht kannte und schon diesen Brief schreibt. Aber er kommt auf dieses Thema des gegenseitigen Annehmens, des gegenseitigen Liebes, des Liebesgebot, das sich ja mit dem Gebot, Gott zu lieben, verbindet, untrennbar zusammen ist, zu sprechen. Und es ist ein wichtiges Thema und das müssen wir miteinander anschauen. Und da kamen diese Gewissensfragen eben aufeinander, wo es um die Annahme geht, wo der eine sagt, bah, also das kannst du nicht als Christ machen. Und der andere sagt, ja, warum denn nicht? Und das ist die Herausforderung, sich eben anzunehmen in dieser Thematik. Die gegenseitige Annahme bezog sich also in der Gemeinde in Rom auf Menschen, wie es John MacArthurs Auslegung folgendermaßen beschreibt. Auf Menschen, die noch nicht von früheren religiösen Gewohnheiten waren. Dem schwachen jüdischen Gläubigen fiel es schwer, die Rituale und Vorschriften des alten Bundes aufzugeben. Der schwache heidnische Gläubige war vorher in heidnischen Götzendienst und dessen Rituale versunken gewesen. Er meinte, er würde sich verunreinigen, wenn er nur im Entferntesten damit zu tun hätte. Das war die Problematik, um die es ging. Wir waren vergangenen Herbst auf einer Regionalkonferenz unserer Kirche in der Türkei. Großes Treffen, wo viele Menschen aus vielen Ländern kamen, deswegen in der Türkei, weil dort Menschen, die im asiatischen Raum tätig sind oder von dort kommen, es viel leichter haben, dort einzureisen, als wenn wir die versuchen würden, nach Deutschland zu holen oder in die westliche Welt. Und deswegen sucht man so einen Ort, wo man sich treffen kann. Und ich saß bei einem Abendessen mit Marco Neumann, einem Pastor aus Berlin, zusammen und wir unterhielten uns und kamen auf das Thema, wie wir beide zum Glauben gekommen waren. Und kamen dann beim Erzählen ein bisschen ins Schmunzeln, weil wir beide festgestellt haben, als wir Christen wurden, da mussten unsere Plattensammlungen dran glauben. Ich weiß noch genau den Tag, ich habe meinen Fotokoffer geklappt, um Ecke zu haben, weil so eine Vinylscheibe lässt sich kaum brechen. Und darauf habe ich meine ganzen Uriah Heep, Deep Purple, Styx und was nicht alles zerdeppert. Und es musste einfach sein, das gehörte zu meinem alten Leben und das musste weg, ja, zu dem Damen. Und der Marco erzählt, dass es ähnlich ging bei ihm. Und wir haben deswegen ein bisschen geschmunzelt, weil das heute im Grunde gar nicht so ein Thema ist. Auch wenn Michael Jackson im Radio lief, dann habe ich das abgedreht. Also ich musste mich irgendwie davon distanzieren. Und heute denke ich, also was hast dich da so aufgeregt, ja? Da war auch neutrale Musik dabei, wenn man so will. Von heutigen Standpunkt mit ein paar Jahren mit Jesus unterwegs, keine Notwendigkeit. Aber für den damaligen Zeitpunkt eine Notwendigkeit für mein Leben, klar Schiff zu machen und voranzukommen. Und weißt du, wenn du dann schon mit Jesus viele Jahre unterwegs bist und begegnest dann so einem jungen, extremen Gläubigen, dann ist die Gefahr sehr nah, dass man sagt, Mensch, mach das doch nicht. Guck doch mal den Wert der Platten an, verkauf die doch lieber oder was immer, ja. Und es ist gar nicht verkehrt vielleicht vom Rat, aber es hilft nicht in der Situation. Es braucht auch die Annahme der Situation des Einzelnen. Und so ist es auch bei uns, dass wir manchmal Dinge haben, wo du sagst, Mann, macht er da einen Aufriss wegen der Geschichte, was für dich überhaupt kein Problem ist. Und andere stoßen sich, dass du eine große Freiheit hast in Christus und Dinge tun kannst, die der andere eben nicht so kann. Und das fordert auch uns heraus, auch wenn wir länger mit Jesus unterwegs sind, gibt es diese Herausforderung, aber besonders natürlich mit jungen Gläubigen. Und das fordert manchmal auch Gemeinden heraus in Situationen, was macht man? Ich denke an eine kleine Freikirche mit einem noch relativ jungen Pastor, zurück. Und da war eine Gruppe von Leuten zum Glauben gekommen, die hatten in ihrer Vergangenheit mit okkulten Dingen zu tun. Also die einen, die hatten wirklich richtige Bücher, die in die Richtung gingen, wo man sagt, das gehört nicht in den Bücherschrank. Andere Leute hatten also eher Schundliteratur und so. Also wie immer, diese Gruppe war mit Feuer dabei, Jesus nachzufolgen. Und man kam nach einer Geschichte, die man in der Apostelgeschichte gelesen hat, auf die Idee, der Kram muss verbrannt werden, den kann man nicht einfach wegschmeißen, oder? So haben die Christen gesagt, also wir müssen diese Bücher, diese satanischen Bücher, müssen wir verbrennen, ja? Nur ist deutsche Geschichte und Bücherverbrennung ein schwieriges Thema, oder? Und stellt euch vor, es würde in der Zeitung stehen, Kirs Nazareners Wächtersbach betreibt Bücherverbrennung, was dann los wäre. Und jetzt steht der junge Pastor da mit diesen jungen Gläubigen, die zu Recht sagen, das muss aus meinem Leben raus. Aber wegschmeißen reicht nicht. Hätte doch gereicht, oder? Nein, das muss richtig zur Sache gehen. Und auf der anderen Seite auch die gesellschaftliche Situation und wie auch manch andere Christen vielleicht zu so einem Thema denken würden, ja. Also irgendwie haben sie es gemacht und es ist nicht rausgekommen groß und es war auf einem guten Weg. Aber das ist so eine heikle Situation. Also manche sehe ich gerade, die hier sitzen und zucken. Weil wenn du mittendrin stehst in sowas, dann fragst du dich, eieiei, wo geht diese Geschichte hin? Aber es ist die Kunst, Menschen, die mit Jesus angefangen haben und diesen Schnitt auch brauchen, also von okkulten Büchern ist ganz ohne Frage, oder? Aber auch in anderen Dingen, wo du vielleicht denkst, sie zu unterstützen. Und nicht sich zu überheben und zu sagen, Mann, das brauchst du doch nicht machen. Weißt du, das geht so schnell. Wenn du ein paar Jahre mit Jesus unterwegs bist, eine neue Freiheit vielleicht gewonnen hast. Nicht, dass du Dinge tun würdest, aber du siehst, das ist nicht so entscheidend. Viel entscheidender ist, dass dein Herz bei Jesus ist und die äußeren Formen treten hoffentlich ein bisschen in den Hintergrund. Und dass das Herz dabei ist, ist viel entscheidender. Dann kann es zu diesen Problemen kommen. Nehmen wir also Menschen an, die mit solchen Herausforderungen zu tun haben und begegnen wir ihnen gut. Auch wenn keine Junggläubigen, Neugläubigen hier sind, auch wir untereinander mit unseren verschiedenen Prägungen. Vielleicht können wir ein bisschen anfangen, also gehen wir ein bisschen weiter raus. Ich denke, für die meisten hier von euch ist es möglicherweise gar kein Problem, in ein China-Restaurant zu gehen, oder? Also das letzte China-Restaurant, das ich besucht habe, da geht man die Treppe hoch, da stand da so ein kleiner Tempel, ja, da wurden Mandarinen geopfert, die fliegen später in die Mülltonne, da geht man vorbei, der dicke Buddha, und denkst, chinesisch essen ist gut. Und ein anderer Christ sagt, ich kann doch hier in so einem Götzenladen da nicht als Christ, der Jesus von ganzem Herzen liebt, das auch noch unterstützen, oder? Ich kenne solche Leute. Und da ist schon der erste Punkt. Da sitzen wir vielleicht noch ganz entspannt. Aber für den einen ist es ein Verrat an Jesus, sozusagen einfach sich bekochen zu lassen von Menschen aus einer anderen Religion. Was ist richtig und was ist falsch? Vielleicht gibt es Leute, die früher ihren Stammplatz in der Kneipe hatten und heute sollten sie ihn besser nicht haben. Obwohl du vielleicht ganz locker mal eine Kneipe und eine Gaststätte besuchen kannst und das für dich gar kein Problem ist, aber für den anderen ist es sehr gut, die Kneipe nicht zu besuchen. Vielleicht auch aus ganz praktischen Gründen, was den Alkohol anbelangt. Wo zwei Menschen Jesus lieb haben und der eine kann und der andere nicht, aber wie verhält sich der nicht kann, dem gegenüber? Hat er die Liebe und das Herz zu sagen, dann halte ich mich auch zurück. Und wie ist der an manchen Bereichen vielleicht nicht kann und schnell dabei ist zu verurteilen, weil der andere kann. Und wenn es so der Kneipenbesuch ist. Ich denke an Christen, die ich erlebt habe in Freikirchen, die nicht mal zu einer Konfirmation eines Verwandten in die Landeskirche gehen konnten, weil es für sie Verführung hoch drei war. Und andere Christen sagen, also du, ich kann auch zur Beerdigung eine katholische Kirche gehen, weil der Nachbar gestorben ist und das verunreinigt meinen Glauben nicht und macht die Sache nicht schlimm. Es ist eine soziale Geschichte mit den Nachbarn. Aber für Menschen geht das gar nicht mehr, weil sie eben dadurch so von Christus abgehalten wurden. Vielleicht nehmen wir ein Thema, was ein bisschen näher ist. Ich habe festgestellt, dass es mit dem Vaterunser so eine Sache ist. Für den einen ist das Vaterunser zu häufig im Gottesdienst schon erstarrte Frömmigkeit. Und es gehört da nicht hin. Und für den anderen ist es kein richtiger Gottesdienst, wenn du nicht das Vaterunser gebetet hast. Das ist interessant, oder? Da sind wir vielleicht heute Abend mittendrin in unseren Herausforderungen. Und du sagst, weißt du, wenn ich mit Jesus lebe, dann gehört doch das und das und das in meinem Leben dazu. Und der andere, der genauso Jesus liebt, der würde sagen, also bei allem Positiven vom Vater unser, das ist nicht gemeint. Also wenn wir das ständig runterrattern, dann tun wir ja hier völlig erstarren unserer Frömmigkeit. Dann ist ja überhaupt nichts mehr lebendig. Ja? Merken wir, wie unterschiedlich die Wahrnehmungen sind. Und das ist im Grunde der Zusammenhang, in dem wir stehen und wo uns diese Textstelle auffordert und sagt, nehmt euch einander an. Nicht mit Überheblichkeit, nicht sich drüber zu stellen, sondern mit der Gesinnung, was kann ich tun, dass der andere in seinem Glauben weiterkommt. Der junge Christ, der seine Schallplattensammlung eben zerdeppern muss. Ja, was denn? Oder? Also die paar Euro machen es jetzt auch nicht. Wenn es für ihn Klarheit gibt, Jesus ganz nachzufolgen. Vielleicht brauchen wir auch in uns rein mehr Freiheit füreinander, um zu wissen, was für den einen so wichtig ist, es zu unterstützen und für mich nicht so, aber deswegen nicht dagegen vorzugehen. Oder zu denken, ich wäre besser als Christ. Aber ich glaube, dass wir wahrscheinlich an diesem Punkt nicht so wirklich Probleme haben. Wir können bestimmt theologisch das eine oder andere diskutieren, aber so richtig, dafür sind wir ja hier schon lange genug zusammen und sind schon in der gleichen Art, Glauben zu leben. Deswegen finden wir uns ja hier zusammen. Aber es hat vielleicht mehr mit unserer gesamten Lebenshaltung und Gesinnung zu tun, an der wir arbeiten müssen, die unser Leben durchziehen muss. Und das ist mein zweiter Punkt. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, in seiner Bedingungslosigkeit. In Römer 15, die ersten drei Verse, da wird Folgendes beschrieben. Wir, die einen starken Glauben haben, sind dazu verpflichtet, auch die Schwachheit der anderen, auf die Schwachheit der anderen Rücksicht zu nehmen und nicht an uns selbst zu denken. Jeder von uns soll sich so verhalten, dass er seine Mitmenschen zum Guten ermutigt und ihn im Glauben stärkt. Auch Christus lebte nicht für sich selbst. Von ihm heißt es, die Anfeindungen, die dir Gott galten, haben mich getroffen. Die revidierte Übersetzung von Eugen Schlachter, die formuliert diesen ersten Vers, das Ende des ersten Verses, wo ich gelesen habe, und nicht an uns selbst zu denken und nicht Gefallen an uns selbst zu haben. Wir sollen nicht Gefallen an uns selbst haben. Und dann ist doch ein Problem da, dass wir in der Gefahr sind, Gefallen an uns selbst zu haben. Aber das widerspricht einer dienenden Haltung. Es widerspricht einer dienenden Haltung. Und da müssen wir aufpassen. Wie schätzen wir uns ein? Glauben wir machen es besser wie der andere? Glauben wir, dass mein Herz näher ist wie dem anderen? Ich frage mich manchmal, Heiko, ist dein Herz heute näher an Jesus als damals bei der Schallplattensammlung, weißt du? Wo die erste Liebe war und die Begeisterung, da ist heute mehr Erfahrung und mehr Stabilität im Alltag, da gibt es gar keine Musik mehr, die im Grunde nicht dahin gehört. Und wenn Michael Jackson läuft, macht es mich gar nicht an im Radio, versteht ihr? Aber ist das Herz noch so da, wenn du 20, 25, 30 Jahre mit Jesus unterwegs bist? Ist diese erste Liebe noch da? Ich könnte mir gefallen und könnte sagen, oh, jetzt bin ich ordiniert worden auch noch. Hey, ne? Und so viele Dienstjahre. Eieiei, wenn ich mir darin gefalle, gehe ich total vorbei an dem, was die Heilige Schrift sagt. Jesu Gesinnung, bedingungslos zu sein, ist nicht nur in Bezug auf den Nächsten, sondern sie war in Bezug auf sich selbst bedingungslos. Er war in Bezug auf sich selbst bedingungslos. In Römer 15, 2, da heißt es, jeder von uns soll sich so verhalten, dass er seinen Mitmenschen zum Guten ermutigt und ihm im Glauben stärkt. Jesus hat sein Leben dafür hingegeben, dass ich gerettet werden kann und dass ich heute noch mit ihm unterwegs sein kann, dass ich einen Zugang bekomme. Ich hatte mit diesem Text aus Römer 15 in diesem dritten Vers mein Problem. Denn da heißt es, auch Christus lebte nicht für sich selbst. Von ihm heißt es, die Anfeindungen, die dir Gott galten, haben mich getroffen. Und ich habe mich gefragt, was hat das mit unserem Thema zu tun? Dieser Bezug aus dem Alten Testament, dieses Zitat, was gebraucht wird. Und wenn wir dann in Jesaja 53 lesen, eines dieser Prophetien auf Jesus hin, die beschrieben haben, wie er ist, dann haben wir Klarheit darüber, wie bedingungslos Jesus in Bezug zu sich selbst war, zu seiner Person, seinen Wesenszug. Jesaja berichtet prophetisch auf Jesus hin, dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er litt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Und jetzt pass gut auf. Wir aber dachten, diese Leiden seien Gottes gerechte Strafe für ihn. Wir glaubten, dass Gott ihn schlug und leiden ließ, weil er es verdient hatte. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unseren Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft. Und wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Da wird Jesus noch vorgeworfen, er hängt zu Recht am Kreuz. Dabei trägt er meine Schuld. Und trotzdem geht er ans Kreuz, weil seine Gesinnung so war, dass sie bedingungslos auf seine Person war. Willi hat uns einen Text aus dem Philipperbrief gelesen, der ja sehr ermutigend beginnt, wo Paulus sagt im zweiten Kapitel, also Leute, das ist schon super bei euch. Da gibt es noch etwas, was die Gesinnung anbelangt. Da könnt ihr noch mehr eins werden. Ganz tolles Zeugnis für eine Gemeinde. Und dann fährt Paulus fort. Und jetzt lese ich die Verse 5 nochmal, den 5. Vers bis 8. Seht auf Jesus Christus, das hat auch Willi gelesen. Obwohl er in göttlicher Gestalt war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, gottgleich zu sein. Nein, er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich. Er nahm menschliche Gestalt an und wurde wie jeder andere Mensch geboren. Er erniedrigte sich selbst und war Gott gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Bedingungslos in Bezug auf sich selbst seine Göttlichkeit abzugeben und wie der letzte Mensch unter uns zu sein und für unsere Schuld ans Kreuz zu gehen. Das machte das Wesen Jesu aus. Und das soll unser Wesen im Bezug, im Umgang zueinander sein, wie wir uns einander annehmen. Dazu werden wir aufgerufen, die Gesinnung Jesu zu haben, die sich drunter stellt, nicht überhebt, nicht ihre Position einfordert, sondern mit allen Mitteln versucht, dem anderen im Glauben weiterzuhelfen. Und das dritte und letzte und sehr kurz, nehmt einander an zu Gottes Lob. Zu Gottes Lob. Nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat, auf diese Weise wird Gott geehrt. Das ist der Text der Jahreslosung des letzten Jahres. Wie oft habe ich den Satz in meinem Leben von Menschen gehört, die gesagt haben, oh, ich möchte ein Leben zur Ehre Gottes leben. Und das ist großartig, wenn man so einen Ansatz hat und das sucht. Das entspricht einem Menschen, der mit Jesus lebt und es gehört auch genau da hierhin. Aber bei was in unserem Leben ist das wirklich die Motivation? Ich merke es oft in meinem Leben, auch in der Seelsorge mit Menschen, wenn ich Dinge rate. Ich bin immer in erster Linie versucht, Menschen zu raten, das zu tun, was sie in der Bibel finden, die Ethik, die Anweisung Gottes, weil ihr Leben dadurch besser gelingt. Das ist ein tolles Argument, okay? Mach es, wie die Bibel es sagt, halte dich dran und dein Leben wird zur Erfüllung kommen. Aber es ist im Grunde nur das zweite Argument. Das erste Argument für einen Christen ist, das zu tun, was die Heilige Schrift sagt, weil es Gott ehrt. Weil es Gott ehrt. Wenn du versuchst, dein Leben zu verändern, an welchem Punkt immer, wo ist der Moment, wo du sagst, das mache ich jetzt mit dieser einen Begründung, dass Gott geehrt wird? Das ist meine eine und einzige Motivation. Wenn du einem Arbeitskollegen ins Gespräch kommst und der fragt, du, was machst du, gehst sonst aus immer in den Gottesdienst, was hast du davon? Du könntest wahrscheinlich 1000 gute Gründe finden, warum das toll ist, tolle Gemeinschaft, oder samstags abends hier, ja. Aber würdest du sagen, weil ich Gott ehre damit? Und du denkst schon, was der über dich dann denkt, oder? Da kann man schlecht mit punkten. Aber das ist unser Leben, darum geht es. Das muss unsere Hauptmotivation in allen Dingen sein, die wir tun. Auch im Umgang miteinander. Mit dem anderen so umzugehen, wie es Christusgemäß ist, um Gott zu ehren. Nicht, damit wir besser klarkommen hier miteinander, dass es nicht so viel Streitigkeiten gibt, dass wir schöne Gemeinschaft haben, versteht ihr? Alles ganz praktische, tolle Gründe, warum wir gut miteinander auskommen sollten. Aber das ist bei weitem zu wenig, wenn wir die Aufforderung Gottes wahrnehmen und ernst nehmen wollen. Es geht darum, dass wir Gott damit ehren, wenn wir anfangen, einander anzunehmen, wie Christus getan hat. Wollen wir beten zusammen? Herr Jesus, ich danke dir für diese Jahreslosung letzten Jahres, auch wenn die bei mir erst vor wenigen Wochen richtig ankam. Und Herr Jesus, so wie Gebet immer ein Mangel in meinem und unserem Leben ist und es mehr werden könnte, so könnte es auch besser werden bei diesem Thema. Ich glaube, bei uns allen. Und ich bete darum, dass du uns hilfst, da nicht stumpf zu werden und träge, weil wir vielleicht schon so lang kämpfen und es nicht so richtig klappen will, weil wir mit manchen Menschen abgeschlossen haben, die Hoffnung beerdigt haben oder vielleicht auch ein bisschen vergessen haben, dass dir das so wichtig ist. Herr Jesus, du hast die ganze Bibel in einem Gebot zusammengefasst, Gott und unseren Nächsten zu lieben. Und ich bete, Herr Jesus, dass wir dranbleiben an diesem Liebesgebot. Dich zuerst vor allem, aber deswegen auch unseren Nächsten. Dass wir nicht damit zufrieden sind, wenn wir einfach nebeneinander aushalten, die Stunde samstags abends oder vielleicht eine Gebetszeit unter der Woche oder im nächsten Bibelkreis, sondern dass wir echte Unterstützer füreinander da sein können. Dass es uns gelingt, uns nicht zu überheben, sondern den anderen höher zu achten. Dass es nicht nur ein Verhalten wird nach Regeln, die wir irgendwie aufgestellt haben oder ableiten von dem Text, sondern, Herr Jesus, ich bete, dass du uns, jeden Einzelnen im Herzen, so tief durchdringst, dass es deine bedingungslose Gesinnung ist, dass wir nichts einfordern für uns, unsere Position, unsere Glaubenserfahrung, sondern alles dran setzen, dass unser Bruder, unsere Schwester im Glauben weiterkommt. Bitte segne uns, Herr Jesus. Und ich danke dir, dass du uns zusammengestellt hast in diese Gemeinde, gerade auch für die schwierigen Herausforderungen, weil wir da sehen dürfen, was du tun kannst, was die Welt nicht schafft, Menschen zusammenzuführen, die nie was zu tun hätten miteinander, aber als Geschwister in Liebe füreinander leben, weil du unser Herr bist und dass du geehrt wirst. Dazu segne uns. Amen. Amen.